Viele Wege führen zu Gott. Wenn das die Quintessenz, das Ende meiner Predigt wäre und das die Hauptaussage, dann kann ich mir vorstellen, dass hier einige entrüstet aus dem Saal gehen würden und Martin die Frage stellen, was hat dich geritten, diesen Typen da vorne auf die Bühne zu lassen? Viele Wege führen zu Gott, das klingt doch ganz stark so, als ob das jeder hier vorne sagen könnte, ob er an Jesus glaubt oder nicht. Aber viele Wege führen zu Gott, das ist eine Aussage, die zum Teil falsch ist, aber irgendwie auch richtig. Wenn jetzt jeder Einzelne von uns, wenn wir einfach einen Gottesdienst machen würden und jeder Einzelne von uns würde hier vorne stehen und einmal erklären, wie er zu Gott gefunden hat, wie Jesus ihm begegnet ist, dann würden wir feststellen, es gibt nicht diesen einen Weg, wie Gott führt. Es ist nicht so, du liest irgendeinen bestimmten Vers in der Bibel und dann bist du bekehrt. Es ist nicht so, du hörst irgendeine bestimmte Predigt und dann kommst du zum Glauben. Nein, es gibt viele unterschiedliche Facetten, die im Leben passieren, von einem jeden Einzelnen von uns, die dazu führen, dass wir uns anfangen mit Gott und mit Jesus zu befassen und irgendwann zum Glauben kommen, durch die Gnade Gottes. Viele Wege führen letzten Endes hin zu dieser Entscheidung. Aber das Falsche an der Aussage ist, es gibt letzten Endes tatsächlich nur eine einzige Tür, durch die wir alle durchgehen müssen. Der Weg zu dieser Tür, der kann unterschiedlich aussehen. Ja, es können unterschiedliche Lebensumstände sein, die uns dorthin gebracht haben. Aber der allerletzte Schritt zu Gott, zu einer Beziehung mit Jesus, der ist derselbe. Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus selbst, er ist die Tür. An einer anderen Stelle, Johannes Evangelium sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist dieser letzte Schritt, den wir alle gehen müssen. Und gerade dieser letzte Schritt, der wird immer wieder angefochten. Da wird immer wieder gesagt, nein, es gibt eben nicht nur diesen einen Weg, sondern es gibt viele Wege, die zu Gott führen. Und wir wollen uns heute deshalb, weil das so ist, mit gerade dieser zentralen Frage, diesem zentralen letzten Schritt etwas näher auseinandersetzen und uns Gedanken dazu machen, dass es kein anderes Evangelium gibt. Wir wollen uns dazu einige Verse aus dem Galaterbrief anschauen. Diesen Brief möchte ich gerne nach und nach mit euch betrachten. Und in diesem Brief geht es immer und immer wieder um diese zentrale Aussage, dass es kein anderes Evangelium gibt. Und heute schauen wir uns die ersten 10 Verse davon an. Und ich möchte gerne zu Beginn diese 10 Verse am Stück vorlesen. Ihr könnt das gerne in euren Bibeln aufschlagen. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Kein anderes Evangelium gibt es, durch das wir gerettet werden können. Und dieses eine Evangelium, das hat nämlich auch einen ganz bestimmten Auftraggeber. Und das ist die erste Frage, die Paulus hier in diesem Abschnitt beantwortet. Woher kommt dieses Evangelium überhaupt? Zunächst einmal, wie es üblich ist in einem Brief, stellt Paulus sich vor oder er sagt, von wem dieser Brief kommt, nämlich von ihm. Und er sagt auch noch von einigen anderen Brüdern, welche das sind. Das wissen wir nicht. Die Personen, an die er das geschrieben hat, die werden es vermutlich gewusst haben, mit wem Paulus zu der Zeit gerade unterwegs war. Und Paulus schreibt an Gemeinden im Plural in Galatien. Also es ist nicht ein Brief wie der Brief an die Gemeinde in Korinth oder der Brief an die Gemeinde in Philippi, sondern an Gemeinden in Galatien. Es war eine ganze Region und dieser Brief wurde wahrscheinlich an die eine Gemeinde gegeben und dann hat die Gemeinde das gelesen, darüber gesprochen und den Brief dann weitergegeben an die weiteren Gemeinden. Es war so eine Art Rundbrief, vermutlich in der römischen Provinz Galatien, in der Paulus auch selbst Gemeinden gegründet hat. Auf seiner ersten Missionsreise kam er da durch, nachzulesen, Apostelgeschichte 13 und 14, und hat dort einige Gemeinden zusammen mit Barnabas gegründet. Das heißt, die Leute, an die er schreibt, die wissen um das Evangelium und die wissen auch ganz genau, wer Paulus ist. Und trotzdem, es ist sehr interessant in diesem Brief, macht Paulus hier etwas, was er in den anderen Briefen nicht macht. Und zwar stellt er sich ganz detailliert vor. Er schreibt zunächst einmal, dass er ein Apostel ist. Okay, das schreibt er in den anderen Briefen auch. Manchmal sagt er ist Apostel, manchmal sagt er ist ein Knecht Christi, manchmal packt er auch beides zusammen. Aber er sagt immer, dass er jemand ist, der im Dienst Gottes unterwegs ist und im Dienst Gottes steht. Ein Apostel, das war damals natürlich ein Amt. Ja, es gab nicht viele Apostel, nämlich nur 13, haben die 12 Jünger oder die 11 Jünger, plus Matthias, der dazugewählt wurde, plus Paulus, dann später. Aber ein Apostel in seiner Grundbedeutung, das ist einfach ein Abgesandter. Ja, also es ist jemand, der bekommt eine Nachricht von einer höheren Stelle, vom König beispielsweise, und der wird dann gesandt zu jemand anderem, um dort diese Botschaft weiterzugeben im Namen des Königs, des Herrschers oder von wem auch immer. Und Paulus sieht sich als ein solcher. Also er stellt erst einmal klar, das, was jetzt kommt, das ist nicht von mir, sondern ich bin nur ein Abgesandter, ein Gesandter, der eine Botschaft weitergibt. Und dann verfeinert er das Ganze, nämlich er sagt, ich bin ein Apostel, ein Abgesandter, und zwar nicht von Menschen und auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, dem Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Was veranlasst Paulus, das so zu schreiben? Nun, dieser Brief hat letzten Endes zwei Zwecke, aus welchen Gründen Paulus den Brief schreibt. Und der erste, den finden wir hier. Paulus muss sich nämlich verteidigen. Die Leute kannten ihn zwar, die wussten ganz genau, was das für ein Typ war, wie der sich kleidet, wie der redet, was er redet, aber es gab Menschen, die in die Gemeinde gekommen sind, die hauptsächlich aus Heiden bestand und gesagt haben, das, was der Paulus lehrt, das ist falsch. Und diese Leute, die kamen, das waren Juden. Juden, die wollten, dass die Heiden jetzt auch das mosaische Gesetz, die fünf Bücher Mose, befolgen und danach leben. Und die haben versucht, Paulus in ein falsches Licht oder in ein schlechtes Licht sogar zu setzen. Ja, die sagen, ja, der Paulus, der sagt einfach nur Dinge, die andere Menschen ihm gesagt haben, dass er das sagen soll. Oder der will sich einfach nur profilieren. Ja, der will selbst ganz groß rauskommen. Und Paulus sagt hier, nein, 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 so ist das ganz und gar nicht. Ich gebe nicht das weiter, was ich mir selbst überlegt habe. Ich wäre selbst gar nicht auf diesen Gedanken gekommen, das zu sagen. Es hat mich auch nicht irgendein Mensch, irgendjemand, mit dem ich mal unterwegs war, mir das aufgetragen, sondern mir hat das aufgetragen Jesus Christus und Gott der Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also derjenige, der die Macht hat, den Tod zu besiegen, oder den Tod sogar schon besiegt hat, den Tod beseitigt hat, die Macht genommen hat, derjenige hat mir diesen Auftrag gegeben. Und Paulus, er sagt das hier ganz vehement: Ich mache das nicht von mir aus, sondern mein Auftraggeber ist der Allerhöchste, der Größte, den es überhaupt gibt, nämlich Gott im Himmel, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Macht hat über alle Dinge, sogar den Tod. Und so etwas macht Eindruck. So etwas macht Eindruck, wenn man weiß, von wem eine Botschaft kommt. Stellen wir uns mal Folgendes vor: Meine Oma kündigt den Besuch bei uns an. Und sie möchte gerne am Sonntag hier zum Gottesdienst kommen und sagt dann: André, ich würde mir gerne die Gemeinde einmal anschauen, aber es wäre mir lieb, wenn du vorher mal beim Gemeindeleiter erfragst, wer denn alles genau zum Gottesdienst kommt. Und dann würde ich auch gerne noch eine Telefonnummer von den Leuten haben und die Adresse. Jetzt komme ich damit zu Martin und Martin sagt: Interessant, ich versuche es einfach mal. Ganz ehrlich, wer von euch würde das machen? Wahrscheinlich keiner. Doch, einer. Weil er meine Oma kennt. Nehmen wir mal an, unser Bundespräsident kommt und ich komme im Namen des Bundespräsidenten hierhin und sage: Der Bundespräsident, der wird kommenden Samstag hier in die Gemeinde kommen und es dürfen auch einzelne Leute da sein. Aber die Leute, die kommen, die müssen sagen, also ihre Adresse weitergeben und eine Telefonnummer. Das muss ganz klar sein, wer kommt. Da würde Martin noch nicht einmal überlegen, euch zu fragen. Der würde das natürlich direkt machen, weil das eben der Bundespräsident ist. Ja, ich habe es persönlich nicht erlebt, aber in meiner Heimatstadt in Espelkamp war das dieses Jahr tatsächlich der Fall. Und dann durften ausgewählte Leute dorthin, aber die mussten diese Regularien erfüllen. Und jeder hat es, natürlich haben die das gemacht, weil es der Bundespräsident ist. Das ist eine ganz andere Autorität, die hinter dieser Botschaft steckt und steht. Und es geht dann auch gar nicht darum, ob wir Sympathie für diese Person haben oder nicht. Nein, die Aussage hat Gewicht. Und genauso geht Paulus hier auch vor. Er stellt sich nicht hin, einfach sagt: Hier ist Paulus und ich schreibe euch jetzt etwas. Sondern nein, er sagt ganz klar, von wem er die Autorität bekommen hat, diese Botschaft weiterzugeben. Und diese Autorität kommt von Gott, dem Vater, der die Macht hat, den Tod zu überwinden. Und dass er diese Botschaft von diesem allerhöchsten Gott, von der allerhöchsten Stelle weitergeben darf, das muss für ihn eine unfassbare Ehre gewesen sein. Ja, er als mickriger Mensch bekommt diese Botschaft von Gott und er darf jetzt im Namen Gottes, im Auftrag Gottes, anderen Menschen von Jesus weitersagen. Er schreibt sogar an anderer Stelle in 2. Korinther 5, Vers 20: So sind wir nun Gesandte an Christi statt. Ja, also anstelle von Christus, weil Jesus selbst nicht mehr auf der Erde ist, ist er unterwegs und gibt diese Botschaft Jesu weiter, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt: Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Natürlich beschreibt er hier in allererster Linie erst einmal seinen Dienst. Ja, er sieht sich als Gesandter Gottes. Aber wenn du eine Beziehung mit Jesus hast, dann möchte Gott auch dich gebrauchen als sein Apostel, als sein Gesandter, der diese Botschaft Gottes weitergibt in die Welt. Und er sendet uns zu jedem einzelnen Menschen, um sie mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist nicht unsere Botschaft, das ist nicht meine Botschaft. Ja? Das ist Gottes Botschaft. Die Nachricht, die der allerhöchste Gott uns gegeben hat. Und diese dürfen wir weitergeben. Bist du persönlich dir bewusst, dass du diesen Auftrag hast? Erst einmal. Und zweitens, was für eine Ehre das ist, diese Botschaft überhaupt weitergeben zu dürfen, dass Gott dich als fehlerhaften Menschen gebrauchen möchte, um seine Botschaft, sein Evangelium weiterzugeben. Wenn ich ehrlich bin und ich auf mein Leben schaue, dann stelle ich immer wieder fest: Ich bin mir das nicht wirklich bewusst. So oft schäme ich mich doch dafür, wenn andere wenn andere schlecht über den Glauben reden und ich eigentlich einschreiten könnte und für Jesus Position einnehmen könnte, dann schäme ich mich dafür und schweige. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so geht. Dabei haben wir eigentlich keinen Grund, uns zu schämen. Denn unser Auftraggeber ist der allerhöchste Gott, die allerhöchste Instanz überhaupt. Was sollen uns Menschen anhaben? Was? Sie werden uns hier in Deutschland nicht töten. Sie werden uns vielleicht auslachen. Wir werden vielleicht alleine auf der Arbeit herumlaufen oder in der Schule. Natürlich ist das nicht schön. Aber sind wir uns dessen bewusst, was für eine Ehre es ist, dass Gott uns erwählt hat, seine Botschaft weiterzugeben? Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Es ist nicht unsere Botschaft, es ist Gottes Botschaft, die Botschaft des Allerhöchsten. Und das sollte uns Mut geben, weil wir diesen Gott in unserem Rücken haben, die Botschaft weiterzugeben. Vor allen Dingen auch daher, weil diese Botschaft nicht nur unfassbar schön, sondern lebensnotwendig ist. Und Paulus spricht von ihr im weiteren Verlauf, indem er uns den Inhalt des Evangeliums ausführt. Er fährt erst einmal fort, wie in vielen anderen Briefen auch, und zwar indem er einen Gruß oder einen Wunsch weitergibt und sagt: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, also Gnade, unverdiente Geschenke, dass wir erlöst sind, dass wir nicht sterben müssen, obwohl wir Sünder sind, und noch viel, viel mehr. Gott schenkt uns jeden Tag Gnade. Dass wir überhaupt hier sein dürfen, ist schon Gnade. Heute Morgen, dass wir aufwachen durften. Es gibt so viele Gnadenerweise, die Gott uns Tag für Tag schenkt. Aber auch Frieden. Frieden nicht nur untereinander, zwischenmenschlich, sondern vor allen Dingen auch Frieden zwischen uns und Gott selbst. Das ist nichts, was wir uns erarbeitet haben. Das gibt Gott. Gott gibt diesen Frieden durch Jesus Christus. Aber im Vergleich zu den anderen Briefen wiederum bleibt Paulus nicht bei diesem Gruß stehen, sondern er führt das noch weiter aus. Und zwar gibt er uns in einer kleinen Zusammenfassung das Evangelium, von dem er der Apostel, von dem er der Abgesandte ist. Und das ist der zweite Grund, weshalb Paulus diesen Brief schreibt. Der erste ist, er wird angefeindet, weil er angeblich seine eigenen Dinge weitergibt und nicht im Auftrag Gottes handelt. Die zweite ist, das Evangelium, es wurde angegriffen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, da kamen Menschen und die wollten nicht, dass die Gläubigen in Galatien, dort in den Gemeinden, glauben, dass Jesus der einzige Weg ist. Und deshalb führt Paulus das hier auf. Und das Ganze ist in vier Teile unterteilt. Und er beginnt damit, dass der Mensch durch und durch sündig ist. Ja, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Damit beginnt das Evangelium. Es beginnt nicht damit, dass Jesus für dich gestorben ist, sondern es beginnt damit, dass du, dass ich, dass wir alle fehlerhaft und dass wir Sünder sind vor Gott. Wir können noch so sehr versuchen zu leben, dass es Gott gefällt. Noch so sehr versuchen, alles zu tun, was er von uns möchte. Wir werden früher oder später scheitern. Ich wette, dass hier kein Elternteil sitzt, das seinen Kindern beigebracht hat, wenn ein anderes Kind mit einem Spielzeug spielt, das du gerne haben möchtest, dann geh hin und reiß es ihm aus der Hand. Und wer es nicht geben will, schlag ihm auf den Kopf und nimm es dann. Das wird keiner gemacht haben. Vermute ich. Sehr sicher. Also warum sollte man das machen? Aber jedes Kind macht das. Von sich aus. Das muss man nicht lernen. Das ist dieser Egoismus, das ich will haben. Und mir ist vollkommen egal, wie es den anderen geht. Und ich gehe notfalls, sprichwörtlich, über Leichen. Das ist in uns drinne. Und früher oder später kommen wir an den Punkt, dass wir daran scheitern, das zu tun, was Gott von uns möchte. Wir werden lügen. Wir werden Sachen vielleicht sogar stehlen von anderen Leuten, mitnehmen. Wir werden beneiden. Da ist niemand ausgenommen. Du kannst so gut versuchen, kannst versuchen, so gut zu sein, wie du willst. Es wird nicht möglich sein, fehlerfrei zu bleiben. Und das Tragische ist eben, wenn man das Ganze vielleicht in einem Zeugnis betrachten würde und du Noten bekommst für Bereiche deines Lebens, es wird nicht ausreichen, dass da ein sehr gut steht. Da muss sehr gut mit sehr, sehr viel Lob und noch viel mehr stehen, damit du von dir aus heraus den Standard erreichen könntest, der vor Gott gilt. Es ist nicht möglich. Der Anfang des Evangeliums ist die Sündhaftigkeit des Menschen, dass man erkennt, ich brauche jemanden, der mich rettet. Keiner von uns wird zum Arzt gehen, wenn er nicht weiß, dass er krank ist. Und wir brauchen einen Retter, weil wir sündhaft sind. Aber es gibt eben auch diesen Retter. Und zwar Jesus selbst, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Jesus, Gott selbst, hat den Himmelsthron verlassen. In Philipper 2 lesen wir in den Versen 6 und 7, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Jesus ist auf die Erde gekommen. Er war Gott selbst und kam herab. Das ist die größte Erniedrigung, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Leute, da war Gott im Himmel. In dem einen Moment, im nächsten Moment lag er in der Krippe und er hatte was an? Windeln. Der hat die nicht nur angehabt, damit es schön warm ist. Davon können wir ausgehen. Jesus war ganz Mensch. Er war wie ein kleines Baby, vollkommen hilflos. Und das hat er getan. Aber nicht nur das, er ist erwachsen geworden und ist letzten Endes bis ans Kreuz gegangen und hat sich für uns kreuzigen lassen, für uns schlagen lassen, uns gestorben, weil wir sündig sind. Und weil er dieses Opfer bringen konnte vor Gott, damit wir irgendwie dieses sehr gut mit sehr viel Lob und noch viel mehr erreichen könnten. Das hat Jesus für jeden Einzelnen von uns gemacht. Jesus, er ist ans Kreuz gegangen, hat meinen Platz dort eingenommen. Ich hätte dort hängen müssen. Aber Jesus hing dort. Und er hat meinen Platz eingenommen, damit ich nun für ihn und mit ihm leben kann. Es hat ein geistlicher Herrschaftswechsel stattgefunden, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels, der zurzeit noch der Herr in der Luft ist, der Fürst dieser Welt ist, wie es in 2. Korinther 4, Vers 4 heißt, sondern wir sind eine neue Kreatur, wir sind neu geworden. Dadurch, dass wir, wenn wir glauben, dass wir sündig sind und glauben, dass Jesus diesen Platz für uns eingenommen hat und das für uns persönlich akzeptieren, dann werden wir neue Kreaturen. Wir sind von nun an fähig, nicht mehr zu sündigen. Wir können auf einmal den Willen Gottes einhalten, weil er selbst in uns lebt und uns dazu befähigt, das zu tun, was ihm gefällt. Nicht wir schaffen das, sondern er in uns bewirkt, dass wir leben, wie er es von uns möchte. Und das Wunderbarste, das für mich absolut Unvorstellbarste ist eigentlich das, was am Ende steht. Nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Gott wollte das. Gott wollte, dass du für ihn lebst. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, ob jemand von euch Feinde hat. Ob es jemand gibt, der auf Arbeit jemanden hat, der nur was Böses gegen dich will. Ich glaube, keiner von uns würde dann auch nur den Wunsch haben, dass ihm irgendetwas Gutes zustößt, dass er eine Beförderung bekommt, eine Gehaltserhöhung, bevor ich die kriege. Aber wir wollten überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Wir waren Feinde Gottes. Und Gott wollte dich. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, welcher will, also Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott wollte dieses Opfer für dich bringen. Gott wollte, dass du eine Beziehung mit ihm führen kannst. obwohl du so sündhaft bist, obwohl du nichts mit ihm zu tun haben möchtest. Das ist das Evangelium. Jesus liebt dich so, wie du bist. Und du darfst so zu ihm kommen, wie du bist. Und du musst nichts leisten, um irgendwie gerecht, um heilig vor ihm stehen zu können, sondern du kannst sein, wie du bist, und er nimmt dich an. Jeden Einzelnen von uns. Und ich weiß nicht, ob du hier sitzt und das für dich noch nicht in Anspruch genommen hast, dann möchte ich dir Mut machen. Trau dich diesem Gott an, trau dich diesem Jesus an, der sich so sehr liebt, der alles für dich gegeben hat. Du musst nicht irgendeine Formel erfüllen. Du musst einfach nur glauben. Du musst nicht irgendein bestimmtes Gebet sprechen. Du musst einfach sagen, Jesus, ich bin ein Sünder. Ich möchte mit dir leben, vergib mir. Das reicht. Wenn du das vom Herzen glaubst, dann reicht das aus. Wenn du das, was Jesus für dich getan hat, glaubst. Und wenn du das schon für dich im Glauben angenommen hast, dann hoffe ich, dass das zu dem führt, was es bei Paulus tut, nämlich, dass es in Anbetung hineinführt. Paulus fügt noch an, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieses Reden über das Evangelium, das führt dazu, dass er innerlich zum Lobpreis, zur Anbetung Gottes aufgerufen wird. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie lange ihr schon im Glauben seid, ich weiß, wie lange ich im Glauben bin und ich weiß, wie schnell es passieren kann, dass es mir irgendwie gleichgültig wird, dass es normal wird. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe das mit der Muttermilch aufgesogen, wie man so schön sagt, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Das gehört für mich dazu. Es gibt keine andere Realität für mich. Aber das darf nicht dazu führen, dass es für uns normal wird, dass es irgendwie egal ist, dass Jesus das getan hat. Es ist unvorstellbar, was dort auf Golgatha geschehen ist. Und wir sollten nicht müde werden. Niemals müde werden. Egal, wenn ihr jeden Sonntag nur das gepredigt werden würde, dann sollten wir jeden Sonntag das hier stehen, mit Tränen in den Augen und Gott zur Ehre zu ihm beten oder Lieder singen, weil er das für uns getan hat. Das ist das Zentrale unseres Glaubens. Und wir sollten nicht müde werden, uns das vor Augen zu halten, was er für uns gegeben hat. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Das ist die Botschaft, die Paulus den Menschen in Galatien weitergegeben hat, weshalb er angefeindet wurde. Das ist die Botschaft, die wir weitergeben dürfen in diese Welt, für die wir leider auch häufig angefeindet werden. Denn dieses Evangelium ist nämlich auch komplett exklusiv. Es gibt keine Alternative dazu. Und gerade das ist heutzutage so schwer zu ertragen. Das ist nicht, dass nicht jeder tun und lassen kann, was er will, um vor Gott heilig zu stehen, sondern es gibt nur diesen einen Weg. Und darüber spricht Paulus in den Versen 6 bis 10 über die Exklusivität des Evangeliums. Hier an dieser Stelle bricht Paulus komplett mit dem, wie er sonst Briefe schreibt. Normalerweise kommt jetzt: Ich danke Gott alle Zeit für eure Liebe, für euren Glauben oder was auch immer. Davon lesen wir hier überhaupt nichts. Vielmehr schreibt er: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Paulus zeigt hier komplettes Unverständnis. Er wundert sich. Er kann es nicht fassen. Er kann nicht fassen, dass die Menschen diese Botschaft gehört haben, das geglaubt haben und im nächsten Moment sagen: Oh, ist vielleicht doch nicht so gut gewesen. Ich gehe lieber einen anderen Weg. Worauf genau sich das so schnell bezieht, kann man nicht sagen. Vielleicht ist es direkt kurz nachdem Paulus weg war schon gewesen. Vielleicht sind dort die Juden hingekommen und haben eine andere Botschaft weitergegeben und kurz danach haben sie das Evangelium, diese befreiende Nachricht, verworfen. Aber anscheinend haben sie sich dafür entschieden, dass es doch ein anderes Evangelium geben könnte. Und dieses Evangelium ist, wenn man den weiteren Brief liest, das Evangelium davon, dass du nicht aus Gnade gerettet bist, sondern dass du auch noch etwas dazu tun musst. dass du etwas leisten musst. Und dieses Evangelium, das klingt vielleicht erst einmal ganz okay. Ja, das ist so, ja, du musst an Jesus, Glaube an Jesus reicht, aber es wäre gut als Christ, wenn du gewisse Feiertage dann auch noch einhältst. Oder es wäre gut als Christ, wenn du dich dann noch so und so kleidest. Oder es wäre gut als Christ, wenn du auf diese oder jenen Medien verzichtest. Und aus diesem, es wäre gut, so zu leben, wird ein, wenn du nicht diese Feiertage hältst oder dich nicht so kleidest oder wenn du diese Medien nutzt, dann bist du kein Kind Gottes, dann bist du nicht gerettet. Es ist ein Evangelium, das zunächst im ersten Anschein gut aussieht. Aber wenn man es näher betrachtet, in eine ganz andere Richtung geht. Diese Menschen, sie haben, so schreibt Paulus es hier, sie haben versucht, das Evangelium umzukehren. Aus dem, du musst nichts mehr leisten, wird, du musst eine ganz schöne Menge leisten, um ein Kind Gottes zu sein. Als wir früher mit der Familie häufig, wir sind fast jedes Jahr nach Bibione gefahren, und zu einem Bibione-Aufenthalt gehörte auch immer der Besuch auf einem Markt. Auf dem Markt konnte man alles Mögliche kaufen, man konnte Gemüse kaufen, man konnte Obst kaufen, bestimmt auch Brot, Fisch, was auch immer. Aber was für mich damals viel wichtiger war, war jetzt nicht unbedingt eine Gucci-Tasche, das wäre vielleicht für andere hier interessant. Für mich war wichtig, ich möchte ein Trikot mit nach Hause nehmen. Von wem auch immer, ein Fußballtrikot. Die Jungs hier, die sehen das wahrscheinlich genauso. Das ist eben wichtig. Das Problem an diesen Trikots war natürlich, dass es keine originalen Trikots waren. Das sind Fälschungen. Ja? Und mit der Zeit, je häufiger man da war, hat man gemerkt, oh, es gibt tatsächlich eine Entwicklung. Ja? Irgendwann hat man gar nicht mehr so genau gesehen, ob es eine Fälschung ist oder nicht. Bei diesen Taschen habe ich mir angelesen, es ist sogar ganz besonders schwierig. Die kann man sehr, sehr gut fälschen. Das Problem ist, von außen sieht es gut aus. Das Trikot sieht von außen gut aus. Wenn ich darin Sport mache, dann ist es alles, aber nicht schweißabweisend. Ja? Diese Gucci-Tasche sieht von außen vielleicht gut aus, aber wenn ich sie näher betrachte, dann sehe ich da ganz schön viele Materialfehler. Und ich kann nicht dafür garantieren, dass sie länger als 2 Wochen hält. Nach außen hin ist alles gut. Das ist das, was so funktioniert, eine Irrlehre. Sieht von außen erst einmal gut aus. Ja, es ist gut, wenn du das machst. Es ist gut, wenn du gewisse Regeln befolgst. Aber das kann so schnell dahin führen, wenn du es genauer betrachtest, was diese Person eigentlich meint, ist, du musst noch mehr leisten. Und Paulus sagt hier ganz klar, das ist falsch. Das ist eine Fälschung, das ist eine gefälschte Gucci-Tasche, das ist ein gefälschtes Fußballtrikot. Damit sollst du nichts zu tun haben. Das wahre Evangelium ist, das habe ich euch gerade noch einmal in Kurzform gesagt. Und er geht sogar so weit und sagt, dass diejenigen, die ein anderes Evangelium verkündigen, die sind verflucht. Er sagt es sogar 2-mal, um das hervorzuheben. Und dieses Verfluchen, das bedeutet so viel, dass sie dem Gericht Gottes übergeben werden. Ja? Gott selbst wird über sie richten. Er wird ein Urteil darüber sprechen, wie verdorben diese Menschen gehandelt haben. Es gibt nur das eine Evangelium, ist alles andere erfunden. Und selbst wenn ein Engel vom Himmel auf die Erde kommt und jemandem eine andere Botschaft weitergibt, und es gibt sehr große Weltreligionen, die genauso entstanden ist, dass die Offenbarung eines Engels dafür gesorgt hat, dass eine andere Botschaft weitergegeben wird, auch dann gilt, diese Leute sind verflucht. Gott selbst wird über sie richten. Es gibt keine Ausnahme. Ja, wie wir früher gesagt haben, immer wieder haben sie es auch damals, als sie das Evangelium verkündigt haben, Leute, passt auf, es wird Menschen geben, die um die Ecke kommen und euch gefälschte Gucci-Taschen verkaufen möchten. Glaubt denen kein Wort. Das Evangelium ist, du bist ein Sünder, du brauchst Jesus, aber Jesus ist für dich gekommen, er ist für dich am Kreuz gestorben und er möchte dich retten aus dieser Welt und dein Herr sein in deinem Leben und dich zu einem ewigen Leben führen. Das ist der Wille Gottes. Und da gibt es keine Diskussion. Es gibt Themen, über die kann man diskutieren. Du kannst darüber diskutieren, ob es besser ist, mit Gas zu grillen oder mit Holzkohle. Du kannst darüber diskutieren, ob es besser ist, einen Benziner zu fahren oder ein E-Auto. Ob es besser ist, Nutella zu essen oder irgendeinen anderen Schokoaufstrich. Du kannst darüber diskutieren, ob es besser ist, dass der Prediger vorne in Hemd steht oder im Anzug oder ob der hier in Jogginghose steht. Du kannst darüber diskutieren, ob bei der Anbetung die Hände gehoben werden oder nicht. Du kannst darüber diskutieren, ob Jesus vor dem tausendjährigen Reich zurückkommt oder nach dem tausendjährigen Reich. Da kannst du diskutieren, da gibt es keine klare Meinung. Aber es gibt einen Punkt, da gibt es keine Diskussion. Es gibt kein anderes Evangelium. Jesus sagt selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als du durch mich. Es gibt einfach keinen anderen Weg, keine andere Wahrheit. Auch wenn viele Menschen in der Welt, vielleicht in deinem Umfeld etwas anderes behaupten. Wenn sie davon sagen, ach, es kommen doch sowieso alle in den Himmel. Oder der Mensch ist doch von sich aus gar nicht böse. Es ist eben das Resultat seiner Umstände. Was kann er denn dafür? Oder wenn sie sagen, Gott liebt doch alle Menschen. Gott liebt doch alle, er wird doch keinen in die Hölle schicken. Oder alle Weltreligionen sind doch letzten Endes das Gleiche. Nein, verflucht sind diese Menschen, die das behaupten. Das schreibt Paulus hier. Verflucht sind sie dem Gericht Gottes. Es gibt keine Option für sie, irgendwie dem Gericht Gottes zu entgehen. Es sind alles Lügen und Wege, um Christen zu verwirren. Es gibt nur dieses eine Evangelium. Du bist ein Sünder, du brauchst Jesus. Aber Jesus hat sich für dich hingegeben, obwohl du nichts von ihm wissen wolltest. Und er möchte dein Herr sein. Und gerade weil es nur dieses eine Evangelium gibt, aber so viele unterschiedliche Meinungen, die uns davon abbringen wollen, ist es für uns elementar wichtig, dass du und ich, dass wir wissen, was wir glauben. Sonst kann es uns ähnlich ergehen wie die Menschen dort in Galatien, die sich so schnell haben abbringen lassen von diesem Evangelium zu einem anderen hin. Und deshalb stelle ich dir persönlich die Frage, weißt du, was du glaubst? Weißt du, was dein Glaube an Jesus beinhaltet? Ich möchte dich dazu herausfordern, dass du dir heute auf dem Weg nach Hause oder beim Mittagessen die Zeit nimmst und deinem Ehepartner oder deinen Kindern oder deinen Eltern erklärst, was du glaubst. Dass du es einmal für dich festmachst. Was ist der Inhalt meines Glaubens? Was ist das Evangelium für mich persönlich? Und das kann für dich eine wunderbare Vorbereitung sein, um es dann deinen Arbeitskollegen, deinen Schulkollegen, deinen Kommilitonen in der Uni, dieses Evangelium weiterzugeben. Zu Hause ist es vermutlich relativ einfach. Auf der Arbeit, in der Schule ist es schwieriger, weil dort dann vermutlich der Gegenwind kommt. Gerade in einer Zeit, in der exklusive Wahrheiten wie diese verneint werden und als intolerant bezeichnet werden. Aber an dieser Stelle müssen wir uns eine Frage stellen, die Paulus hier ganz am Ende auch noch stellt. Und zwar ist es die Frage der Motivation. Wem möchte ich gefallen? Paulus fragt, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Ja, also das Reden heißt so viel wie überreden. Ja? Versuche ich Menschen jetzt zu überreden, zu überzeugen von irgendetwas, was ich für richtig halte? Oder versuche ich irgendwie Gott davon zu überreden, dass meine Version des Evangeliums die richtige ist? Was natürlich gar nicht geht, weil Gott können wir nicht überreden. Oder versuche ich Menschen zu gefallen? Möchte ich, dass die Menschen in meinem Umfeld mich einfach lieben, gern wissen, ach, das ist ein Typ, mit dem kann man Spaß haben, ja, der flachst immer schön rum und der stört keinen mit unangenehmen Meinungen. Ist es das, was wir möchten? Paulus sagt, wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich kann nicht versuchen, Menschen zu gefallen und gleichzeitig versuchen, Gott zu gefallen. In manchen Bereichen geht das vielleicht, ja, wenn es darum geht, Nächstenliebe zu üben. Aber wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht dann müssen wir uns entscheiden. Es geht nicht beides. Wir können nicht zwei Herren dienen. Paulus stellt klar, wer versucht, Menschen zu gefallen, der kann nicht sagen, er wäre ein Knecht Christi. Und natürlich ist es schade und schwer, wenn wir dann auch mit Menschen in unserem näheren Umfeld, auf der Arbeit, in der Schule, über das Evangelium zu reden kommen und diese Beziehungen auseinanderbrechen. Das möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Das ist hart. Vielleicht haben wir lange dafür gebraucht, um ein gutes Verhältnis aufzubauen. Aber wenn dieses gute Verhältnis zu einem Ungläubigen nur dafür da ist, damit du nicht alleine bist auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, und nicht dafür da ist, damit ein guter Boden dafür da ist, dass diese Person empfänglicher ist für die Botschaft Jesu, für das Evangelium, dann sollten wir uns hinterfragen. Sollte ich mich hinterfragen, dann solltest du dich hinterfragen. Früher oder später muss der Moment kommen, dass wir den Menschen dieses Evangelium weitergeben. Und dann müssen wir dazu bereit sein, diese Harmonie aufs Spiel zu setzen. Aber wir sind Abgesandte Gottes, nicht Abgesandte von irgendwelchen Menschen, deren Meinung wir weitergeben können oder nicht, die sowieso nicht so viel Gewicht hat. Wir sind Abgesandte Gottes. Bin ich dazu bereit, das weiterzugeben? Mein Wunsch für mich persönlich oder auch für dich ist, dass dein Ziel ist, Gott zu gefallen in allen diesen Dingen. Das ist natürlich ein täglicher Kampf in unserem Herzen, aber ich persönlich komme immer mehr zu dem Entschluss, dass es alles damit steht und fällt, wie wir das Evangelium verstehen. Je mehr wir dieses Evangelium verstehen und begreifen, was Jesus für uns getan hat, wie viel besser Jesus ist als alle anderen Dinge in dieser Welt, desto mehr werden wir dazu kommen, dass wir nicht schweigen können von dieser Botschaft, diese Nachricht weitergeben können. Deshalb ermutige ich dich, schau dir an, was Jesus für dich getan hat. Lies die Bibel mit diesen Augen. Was hat Jesus getan? Was ist sein Werk? Wie ist er? Und ich bin davon überzeugt, je mehr du dich damit auseinandersetzt, desto eher mehr wird die Menschenfurcht fallen und Gott diese Veränderung in dir schaffen, dass du diese wunderbare, diese schöne Nachricht weitergeben möchtest, nicht für dich behalten möchtest. Denn es gibt letzten Endes kein anderes Evangelium, durch das wir gerettet werden können, durch das unsere Mitmenschen gerettet werden können. Es gibt zwar unterschiedliche Wege, die hinführen zur Erkenntnis, aber dieser letzte Schritt, diese Tür zu Gott, die ist Jesus. Und da gibt es keine Ausnahme. Es gibt nur dieses eine Evangelium und an dem darf niemand rütteln. Und das sollte immer unsere Basis sein. Gott ist derjenige, der uns beauftragt, der uns diese wunderbare Botschaft gegeben hat in seinem Wort, durch Jesus selbst. Dass wir Sünder waren, aber gerechtfertigt worden sind durch ihn. Nicht, weil wir es wert waren. Nicht, weil wir irgendetwas geleistet haben. Nicht, weil wir nach unserer Bekehrung irgendetwas leisten könnten aus uns heraus. Sondern einfach, weil er es wollte. Er wollte dich und mich retten. Und diese Botschaft sollen wir weitergeben. Unverfälscht. Alles andere ist eine Lüge. Es gibt nichts anderes. Und davon sollten wir uns abbringen, auch wenn diese Meinung unpopulär ist und viele anderen viel beliebter sind und viel eher gehört werden wollen. Denn letzten Endes gibt es kein anderes Evangelium. Amen.